Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der FEG Dortmund, den wir feiern wollen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vierter Advent. Vier Kerzen brennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das herrlich. Weihnachten, Heiligabend steht kurz vor der Tür und ich sehe mich schon nächste Woche in meinem Elternhaus, Braten in der Röhre, Duft durchs ganze Haus, Tanne, Geschenke. Also bei mir ist die Freude schon riesig groß. Deswegen wird es auch so. Einmal Handzeichen. Einige aber noch, bei weitem nicht alle. Okay, wer gehört eher zur zweiten Gruppe? Wer denkt, 6 Tage bis Heiligabend, Panik, Stress. Die Hälfte der Geschenke fehlen noch, keins ist eingepackt, Tischdecke ist dreckig, also alles fehlt noch. Wer gehört eher so zur zweiten Gruppe? Ja, ein paar. Manche haben sich auch doppelt gemeldet. Ja, okay. Gut, aber dann ist vielleicht dieser Gottesdienst besonders für euch, für die zweite Gruppe. Lasse hat den Gottesdienst überschrieben mit Eierkuchen, Freude, Friede. Ich weiß nicht, ob er schlecht mit Sprichwörtern ist oder ob er sich falsch bei gedacht hat. Das wird er uns dann bei der Predigt mitteilen. Aber lasst uns doch jetzt gemeinsam beten. Und wer kann, steht dazu bitte auf. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese Vorweihnachtszeit, für den vierten Advent, den wir heute feiern dürfen. In all dem, was noch zu tun, vorzubereiten und herzurichten ist, blicken wir schon auf das Weihnachtsfest und das, was an diesen Tagen wirklich wichtig ist. Du bist selbst Mensch geworden, damit wir dir direkt begegnen können. Du bleibst uns nicht fern und versteckst dich im Verborgenen, sondern du machst dich auf den Weg zu uns. Hilf uns, dass wir uns darauf besinnen können und dich in dieser Advents- und Weihnachtszeit wieder ganz neu erfahren. Amen. Wir singen, er kommt. Der Predigttext für heute steht in Philipper 4, in den Versen 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wow, ganz schöner Anspruch, oder? Freuet euch und abermals sage ich euch, freuet euch. Also eigentlich ganz einfach, aber doch auch herausfordernd. Zumindest für mich, wenn ich so auf meine vergangene Woche blicke. Da war nicht alles Freude. Aber ich habe einen Jungen im Internet gefunden, der uns vielleicht so ein bisschen Vorbild sein kann, was es heißt, sich zu freuen. Es gab da mal so eine Internet-Challenge, so ein Streich, das war irgendwie lustig zu der Zeit. Da haben Eltern ihren Kindern ein Geschenk gemacht, und zwar ein möglichst banales, ein schlechtes Geschenk, und wollten dann sehen, wie die Kinder sich darüber ärgern, haben das aufgenommen und darüber gefeixt. Naja, bei dem Jungen haben die Eltern das ihren Jungen wohl unterschätzt. Es scheint ein sehr frommer Junge zu sein. Auf jeden Fall reagiert er in meinen Augen sehr biblisch.
Okay, this is for you, okay? Open it.
What is it?
Open it!
Open
it!
Also er freut sich einen Ast ab. Er hat eine Banane bekommen. Die Reaktion war auf jeden Fall anders erwartet. Schlick. Also, unendliche Freude. Also wer noch kein Geschenk hat oder zu wenige, der kann sich ja ein Beispiel nehmen. Naja, Lasse, ich bin gespannt, ob du uns diese Freude wieder zurückgeben kannst, dass wir alle aus dem Gottesdienst gehen und es schaffen, uns abermals zu freuen.
Ja, das mache ich doch mit links, Samuel. Kein Druck. Ein schöner Text für den vierten Advent, der in der Perikopenordnung hier rausgesucht ist, Philipper 4, 4 bis 7, wo auch einer der berühmten Segenssprüche herkommt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre euer Herzen Sinn in Christus Jesus, den hören wir ja öfter im Gottesdienst, das ist ein schöner Segen. Und an diesem Advent geht es genau um diesen Text, und dieser Text ist unter Theologen zu ein bisschen Berühmtheit gelangt, denn einer der großen systematischen Theologen unserer modernen Zeit, Eberhard Jüngel, hat über diesen Text eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, anno dazu mal, ich glaube 1958, saß er in seiner Bibelkundeprüfung. Das sind mit die schwersten Prüfungen, die man im Theologiestudium hat. Man muss das auswendige Wissen über die Bibel dann wieder hervorholen und erklären, worum es in der Bibel eigentlich so geht und in welchem Buch was steht und was darum, ja, worum es sich dreht in den Büchern. Und seine Prüferin fragt ihn so: Herr Jüngel, was steht denn im Philipperbrief? Und er überlegt und er antwortet: Freut euch. Und seine Prüferin sagt: Ja, das ist richtig. Aber da wird doch wohl noch ein bisschen mehr drin stehen. Und Eberhard Jüngel überlegt und er sagt, freudestrahlend: Und abermals, ich sage euch, freuet euch. Und er stellt diese persönliche biografische Geschichte an den Anfang eines Aufsatzes über theologische Existenz. Man könnte auch sagen christliche Existenz. Also wenn ein Christ existiert, dann ist das ja eine theologische, christliche Existenz. Und er macht die Freude im Glauben, die Freude im Leben, als eine der Grundlagen für christliche Existenz. Und das tut er hier zusammen mit Paulus im Philipperbrief. Die Rede von Paulus hier ist fast eine Mahnung, was komisch ist, eine Mahnung mit Freude zu verbinden, denn normalerweise freue ich mich nicht über eine Mahnung. Aber Paulus traut sich das doch hier. Er mahnt einmal zur Freude. Und er wiederholt sich sogar dabei. Er sagt, freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch alle Zeit. Er redet davon, dass die Freude und der gütige Umgang einer Gemeinde untereinander ein Zeugnis für die umstehenden Menschen ist. Nietzsche hat einmal gesagt, sie müssten deutlich erlöster aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben soll, die Christen. Daher Freude ist irgendwie etwas Wichtiges. Es gehört zum christlichen Glauben mit dazu und irgendwie auch zum Erlöstsein. Also guter Umgang miteinander, Freude alle Zeit. Paulus redet hier weiterhin gegen die Sorge. Wir sollen keine Sorge haben bei allem, was wir täglich brauchen, denn Sorge steht der Freude im Weg. Und er spricht sich für eine Haltung der Dankbarkeit aus in allen Dingen, um die wir flehen und um die wir bitten. Und diese Mahnrede schließt er aber ab, indem er den Segen, den segensvollen Frieden Jesu ans Ende stellt. In der Vorbereitung auf diese Predigt musste ich irgendwie an das Sprichwort denken, Friede, Freude, Eierkuchen. Weil mindestens zwei davon kommen in diesem Text ja auch vor. Die Freude und der Friede. Und es kam irgendwie in meinen Kopf. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Es geht ja um Freude. Aber dieses Sprichwort bedeutet ja eigentlich etwas nicht ganz so Gutes. Friede, Freude, Eierkuchen, das sagt man, wenn Leute so tun, als sei alles gut, aber hinter der Fassade ist eigentlich irgendwie etwas so am Brodeln. Und ist eigentlich etwas nicht gut. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, aber der Braten im Ofen ist trotzdem verbrannt. Oder der Haussegen hängt trotzdem schief. Oder der Streit ist trotzdem da und die Politiker verstehen sich trotzdem nicht. Ne? Also, man tut so, als wäre es gut, aber im Hintergrund ist es das nicht, hinter der Fassade. Aber das kann Paulus hier eigentlich doch unmöglich meinen. Und ich finde, das wirft jetzt die Frage auf, kann man sich denn überhaupt darin üben, sich zu freuen? Denn dazu fordert er uns ja auf. Wie leicht fällt dir das, wenn wir uns im Alltag begegnen und ich sagen würde, freu dich mal? Würdest du wahrscheinlich fragen, ja, worüber denn? Freude ist doch, glaube ich, erstmal eigentlich eine Reaktion von uns. Wir freuen uns über etwas oder an etwas. Freude ist also ein Gefühl, das sich einstellt in mir, wenn uns tatsächlich ja auch etwas Gutes passiert. Dann reagiert mein Körper ja ganz automatisch, indem ich mich freue über die guten Dinge, die mir widerfahren. Und wenn diese Dinge in meinem Leben fehlen, wenn mir gute Dinge fehlen oder sie mir weggenommen werden, dann fehlt aber auch diese Reaktion. Dann bleibt die Freude auf einmal aus oder sie verschwindet, weil die Dinge, über die ich mich gefreut habe, weg sind. Und das ist eben ein sehr reaktionäres Verständnis von Freude. Und das führt genau dann zu Problemen, sobald die Dinge, an denen man sich freut, wegfallen. Und das passiert in dieser Welt. Und das passiert umso mehr, weil wir in einer ungerechten Welt leben und die Dinge, an denen man sich freuen kann, in dieser Welt ungerecht verteilt sind. Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass Menschen, die weniger haben oder ärmere Menschen, sich weniger freuen. Aber in der Realität kenne ich Menschen, wo das umgekehrt so ist. Da kenne ich Menschen, wo gerade die Menschen, die wenig haben, sich über viele Dinge freuen können, viel Freude in ihrem Leben haben, genügsam sind mit den Dingen. Und ich kenne Menschen, die sehr viel haben und denen es schwerfällt, überhaupt etwas zu finden, worüber sie sich noch freuen können. Und das zeigt für mich, dass Freude eben nicht nur etwas ist, was reaktionär ist, sondern dass Freude und worüber wir uns freuen, auch was mit unserem Herz mit unserer Herzenshaltung zu tun hat. Und dass wir in gewisser Weise, so wie Paulus das hier auch auffordert, einen Einfluss darauf haben, worüber wir uns freuen. Und ich finde, das Sprichwort Friede, Freude, Eierkuchen wird passend für diese Stelle, wenn man es umdreht. Ich bin also nicht schlecht mit Sprichwörtern, sondern das war der Gedanke dahinter. Also Eierkuchen, Freude, Friede. Wenn wir das Sprichwort umdrehen, Eierkuchen, Freude, Friede, dann wird da eine kleine Geschichte daraus, aus einem hungrigen Menschen, der einen Pfannkuchen bekommt, den isst, sich darüber freut und dann mit sich und der Welt echt zufrieden ist in dem Moment. Nur wegen einem Pfannkuchen. Und das finde ich schon an sich einfach eine tolle Geschichte. Und was diesen Menschen, der den Pfannkuchen bekommt, vom reichen Menschen unterscheidet, ist, dass er gelernt hat, sich an den kleinsten Dingen in dieser Welt zu freuen. Während ein Pfannkuchen einem reichen Menschen vielleicht gar nicht mehr genügen würde. Er denkt, boah, der ist verbrannt oder was auch immer. Ich denke, daraus kann man jetzt keine Regel machen. Es gibt auch arme Menschen, die sich auch über nichts freuen können. Es ist ja auch wirklich schwer. Und es gibt aber auch reiche Menschen, die trotzdem im Kleinsten noch den Wert erkennen. Aber ich finde, es zeigt auf, dass die innere Einstellung meiner Seele Einfluss darauf hat, ob ich Freude im Leben habe oder nicht. Und hier in diesem Paulus-Text in Philippa finde ich einige Tipps dazu, die Paulus hier gibt. Und zwar sagt er ja, bei allem, was wir brauchen im Leben, bei allem Bitten und Flehen, also alles, was wir an Not leiden, sagt er, sollen wir das Bitten und Flehen tun aus einer Haltung, aus einem Herzen voller Dankbarkeit. Und ich denke, Dankbarkeit ist auch eine Entscheidungssache. Man kann ja fast für alles dankbar sein, wie zum Beispiel für so etwas Banales wie eine Banane, die man geschenkt bekommt. Aber hey, vorher hatte man keine Banane und dann hat man auf einmal eine. Man kann sich dafür entscheiden, dankbar zu sein. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass es einfach ist, sich dazu zu entscheiden, dankbar zu sein oder Dankbarkeit zu empfinden oder diese Herzenshaltung einzuüben. Einfach ist das nicht, aber ich denke, es ist möglich. Und nicht nur möglich, sondern auch wertvoll. Denn diese Gleichung ist ja ganz einfach. Je mehr Dinge wir haben im Leben, für die wir dankbar sind, desto mehr Freude können wir über diese Dinge in unserem Leben haben. Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung, die das Herz bewahrt. Denn wir können ja nicht immer beeinflussen, ob es uns so gut geht wie anderen Menschen. Und manchmal ist die Verteilung von Gütern und Waren und Talenten und Charakteren oder Familien einfach unfair. Und andere haben oder können mehr als wir oder sind gesünder oder was auch immer. Es liegt nicht alles immer innerhalb unseres Machtbereiches. Natürlich kann ich mich ausstrecken danach, dass ich eine gute Ausbildung mache, dass ich viel verdiene, also dass ich irgendwie viel dazu bekomme. Aber manche Dinge kann man nicht einfach so mit einem Schnipser machen. Ich kann nicht auf einmal machen, dass ich reich bin. Ich kann nicht auf einmal meinen Stand in der Gesellschaft verändern. Manche Dinge haben wir nicht in der Hand. Aber was wir hingegen in der Hand haben, ist, mit welcher Herzenshaltung wir unserem Leben und diesen Dingen, die da sind, begegnen. Und diese Herzenshaltung, die entscheidet darüber, ob ich, wenn ich andere Menschen sehe und mich vergleiche mit ihnen und sie mehr haben, ob ich dann hartherzig, neidisch werde oder bitter, verbittert über mein eigenes Leben oder ob diese Haltung der Dankbarkeit mein Herz bewahrt und ich mich weiterhin freuen kann über das, was ich selbst habe. Und so ein dankbares Herz, das sorgt dann eben auch für den Frieden. Wenn mein Herz neidisch ist oder immer unruhig über die Dinge, die mir persönlich fehlen in meinem Leben, dann fehlt auch der Friede, denn dann ist Unruhe da. Aber wenn ich dankbar bin für die Dinge, auch wenn es nur wenig ist, für die ich schon habe, dann kann ich auch Frieden haben über das Leben, das ich gerade führe. Und so ist diese Richtung, Eierkuchen, das Wenige, das man hat, Freude darüber aus einer Haltung der Dankbarkeit und Friede über das, wie mein Leben eigentlich aussieht, weil ich mich nicht vergleichen muss. Das ist ein Thema, das ein ganzes Buch der Bibel füllt. Im Predigerbuch, wo der Prediger, was so ein Künstlername ist, ein Weisheitslehrer, darüber nachdenkt, wie ein gutes Leben auszusehen hat, aber auch darüber nachdenkt, dass das Leben ungerecht verteilt ist und irgendwie Gutes und Schlechtes gleichermaßen guten Menschen wie schlechten Menschen passiert und es teilweise ja schlechten Menschen oder Schwindlern sogar besser geht als den gerechten Menschen, fragt er sich, wie kann man denn hier ein Leben leben? Und er kommt zu dem Schluss, sieh das, was du hast in deinem Leben, vergleiche dich nicht und genieße das, was du hast in deinem Leben, solange du kannst. Denn das Leben ist ja auch kurz. Genieße so viel von dem, was du hast, solange du noch kannst, sagt der Prediger. Eierkuchen, Freude, Friede. Selbst wenn es nur ein Pfannkuchen ist, den ich noch habe, ich will mich darüber freuen. Ich will dafür dankbar sein und bleiben. Unsere eigene Herzenshaltung zum Leben haben wir in der Hand. Die Entscheidung, wofür du dankbar bist und worüber du dich freuen kannst, hast du in deiner Hand. Hier ist aber wichtig zu sagen, es kann sein, dass du das nicht mehr in der Hand hast und es dir aus der Hand genommen ist. Es kann sein, dass durch Krankheit du diese Entscheidung nicht mehr hast, dass zum Beispiel durch eine psychische oder physische Depression die Fähigkeit nicht mehr da ist, dass du dein Herz in eine bestimmte Richtung lenken kannst, dass du deine Gefühle selbst in irgendeiner Weise lenken kannst. Das ist ja auch das Tragische an dieser Krankheit. Das gehört so dazu. Dann wäre vielleicht ein nächster Schritt, ja, da mal genauer dem auf den Grund zu spüren, vielleicht in Behandlung zu gehen mit diesem Thema. Es gibt Möglichkeiten der Behandlung und dass einem damit weitergeholfen wird. Diese Botschaft, die wir hier von Paulus hören, die ist auch nicht ganz unkritisch. Und gerade von mir, so einem Akademikerpastor, der wahrscheinlich im weltweiten Vergleich zu den reichsten 10% gehört, kann ich ja leicht sagen, ja, ihr, die ihr wenig habt, freut euch doch aber auch über das, was ihr immerhin habt. Super, ja. Aber genau dafür hat die Bibel diese Worte, von denen ich sprechen will. Unabhängig von meinem oder deinem Reichtum oder deiner Armut ist eine dankbare Herzenshaltung ein Schatz, ein Wert, den du dir selbst erarbeiten kannst und der dir nicht leicht wegzunehmen ist. Paulus redet hier ja aber auch nicht nur von irdischer Freude. Ihm geht es um einen Schatz, den wir in der Bibel finden, der allen Menschen gleichermaßen zukommt. Die Hoffnung auf ein neues, auf ein ewiges Leben. Ohne Leid, ohne Armut, auf ein Leben, in dem wir komplett versorgt sind, alles da ist, was wir brauchen. Und in dieser Botschaft steckt Weisheit für die Leute, die viel haben, für die Reichen. Denn diese Dinge sind nicht von Dauer. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also geh mit dem vielen, was du hast, gut um und gib so viel davon an die, die weniger haben. Und für die, die wenig haben, steckt hier die Hoffnung dahinter, dass dieser Zustand nicht von Dauer ist, dass es ein Leben gibt, in dem es eben noch mehr gibt, die totale Versorgung, in dem man alles geschenkt bekommt und alles Ringen und alles Kämpfen, um irgendwie das Leben aufrechtzuerhalten, nicht mehr nötig ist. Der Glaube an Jesus und das Geschenk seiner Rettung ist ein Reichtum, den uns keiner mehr nehmen kann. Und für Paulus hier der wichtigste Grund, die Grundlage aller Freude. Denn wenn ich auch nichts mehr habe, meinen Jesus, für den ich dankbar bin, für das, was er getan hat, den kann mir niemand mehr nehmen. Ewiger Grund der Freude. In Jesus sind wir erlöst aus dieser Welt der Ungerechtigkeit und haben die Verheißung auf eine gerechtere Welt, in der Dinge auch gerecht verteilt sind, in der wir versorgt sind. In Jesus haben wir immerwährenden Grund zur Dankbarkeit und Freude und vor allem auch die Kraft, die unserem Herzen hilft, diese Haltung zu lernen. Und die Kraft, die unseren Herzen Frieden geben kann, trotz aller Umstände. Und dieser Grund zur Freude hat in Weihnachten seinen Anfang genommen. Weihnachten ist Anfang dieser Geschichte, dieses Geschenks, dieses Reichtums, der dir, der uns zuteil geworden ist. Und das feiern wir und erwarten wir in diesem Advent. Und das wollen wir jetzt auch gleich im Lobpreis tun. Und darum sage ich euch noch einmal, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und denkt dran, Eierkuchen, Freude, Friede. Amen.
Die Lieder, die wir jetzt singen, haben viel das Bild des Königs, der kommt. Das wünsche ich dir. Gerade vielleicht, wenn du das Gefühl hast, du stehst da und kannst dich gar nicht freuen, kannst gar nicht dankbar sein. Aber das ist die Zusage Gottes. Dein König will kommen. Auch der Text, Tochter Zion, freue dich, den wir gleich singen, ist so eine Situation geschrieben, der König war ja gar nicht da. Den gab es damals nicht. Aber wir wollen uns jetzt schon freuen, er kommt. Und du darfst dich freuen auf die Zeit, wenn er kommt. Und er wird kommen in dein Leben und lass ihn ein. Und vielleicht nehmen dich die Lieder mit, dass du neu diesen König in deine Situation reinlassen kannst. Und vielleicht geschieht das Wunder, dass er dann heute schon kommt. Auf jeden Fall darfst du ihn erwarten. Wir laden alle zu ein, mitzusingen. Wir laden alle auch ein, wer es will, aufzustehen und diesen König willkommen zu heißen. Tempo. Da, da, da. 1, 2, 3. Amen dazu.
Ja, wenn wir schon beim Thema Dankbarkeit sind, dann gilt heute besonderer Dank der Band, die sich nämlich ziemlich spontan hat heute einfinden müssen. Donnerstag hat noch eine ganz andere Band geprobt. Krankheitswelle, wir sind überall, hat auch hier die Band getroffen. Also deswegen ganz toll, dass ihr da eingesprungen seid und das so toll den Gottesdienst begleitet habt. Ja, wer seiner Dankbarkeit auch Ausdruck geben möchte, der kann das jetzt bei der Kollekte tun. Zwei charmante junge Herren gehen rum während der Abkündigung. Und Lasse hat einen kleinen Rückblick für uns, nämlich von der Seniorenweihnachtsfeier, wobei Senioren ja immer nicht so betont werden soll. Ne? Also Weihnachtsfeier.
Heißt ja schon Seniorenkreis, also das ist auch voll okay. Genau, also die Senioren-Advents- und Weihnachtsfeier und davon würden wir gleich gerne ein paar Bilder zeigen. Dafür, die werden aber nicht im Stream gezeigt. Also bitte das Bild des Streams einmal ausschalten. Geht nicht? Nein? Okay, egal. Gut, alles klar. Also, nein, nicht egal, aber ich glaube, es ist alles geregelt. Genau, also es gab ein wunderbares Buffet, wie ihr seht. Es ist einfach der Hammer. Es hat unglaublich gut geschmeckt und ja, Mitarbeiter und auch Teilnehmer haben sich über das Buffet gefreut. Ohne Ende. Einmal nächstes Bild. Und es war wunderbar geschmückt. Natürlich hier schon mit dem Weihnachtsbaum an sich einfach, aber dann hier vorne auch mit Kaffeeatmosphäre aufgebaut und so sah es leer aus. Aber auf dem nächsten Bild sehen wir dann, es hat sich auch schnell gut gefüllt. Und wir hatten wirklich richtig gute Gemeinschaft, einfach in Kaffeeatmosphäre mit wunderbarer Musik, klassischer Begleitung und Weihnachtsliedern, gutem Kuchen, gutem Buffet, haben gemeinsam gespielt, haben eine Andacht gehört und haben wirklich eine tolle Zeit verbracht. Und genau, auf dem nächsten Bild sieht man nochmal die adventliche Stimmung, genau. Ja, also nächstes Jahr, wer es dieses Jahr verpasst hat, seid dabei, es lohnt sich, es ist einfach der Hammer. Und genau, einfach jetzt schon mal herzliche Einladung dazu. Genau. Dann habe ich noch eine Ansage, die mir gerade zugetragen wurde, bezüglich des Streams über die Feiertage. Und zwar werden wir über die Feiertage keine Streams im Internet unserer Gottesdienste haben, weil dieser Bereich mit nicht so vielen Leuten in der Technik besetzt ist und wir unseren Technikern da gerne auch mal eine schöne Feiertagszeit ermöglichen wollen und denen auch mal Ruhe gönnen wollen. Deswegen wird es während der Feiertage keine Streams im Internet geben. Genau.
Sehr gut, ja, dann freue ich mich auf eine volle Gemeinde. Kann keiner rausreden, dass es einen Stream gibt. Ja, die Weihnachtsfeier für nächstes Jahr, für die könnt ihr euch noch nicht anmelden, auch wenn euch das schon Lust gemacht hat, aber für nächstes Jahr ist wieder eine Gemeindefreizeit geplant. Und noch könnt ihr euch anmelden, also vorläufige Anmeldung. Es geht darum, dass wir schon mal wissen, mit wie vielen kann man planen, wie viele haben Interesse an der Gemeindefreizeit vom 1. September bis zum 3. auf der CVJM-Bundeshöhe in Wuppertal. Und Anmeldung gerne an büro@feg-dortmund.de. Die Feiertagsgottesdienste wurden schon angesprochen, also ich gehe einmal durch, damit alle einen Plan haben. Heiligabend, 24.12., also nächsten Samstag, gibt es um 15.30 Uhr einen Familiengottesdienst und um 17.30 Uhr eine Christfestbar. Dann direkt nächster Tag, ist ein Sonntag, erster Weihnachtsfeiertag, feiern wir Weihnachtsgottesdienst um 10 Uhr. An Silvester, 31.12., ist bekannt, gibt es um 18 Uhr eine Jahresschlussandacht, dafür dann am 1. Januar, was auch ein Sonntag wäre, kein Gottesdienst. Also kein Gottesdienst bei uns. Ihr dürft gerne jeden anderen besuchen. Dann freut sich das Hausteam vor allem noch, wenn nach dem Gottesdienst sich noch ein paar helfende Hände finden, um den letzten Rest des Laubes einzusammeln. Hausteam gleich im Garten, hinterher direkt. Und wer das fleißig getan hat, der kriegt auch eine Belohnung, weil unsere BU-Teams gerade noch wahrscheinlich ja fleißig Plätzchen backen, die dann zum Kirchencafé hochgereicht werden. Also dazu sind alle herzlich eingeladen, noch hier zu verweilen. Auch wenn man kein Laub sammelt, aber es fühlt sich besser an, wenn man vorher Laub gesammelt hat. Ja, dann fehlt uns für eine gelungene Woche nur noch der Segen. Lasse.
Ich bitte euch, für den Segen aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne und schenke euch Dankbarkeit und Freude. Und so segne euch der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen. Gesegneten Sonntag noch.